Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Matthias Rieber Mikrofon. Schönen guten Abend. Es braucht politische und sportpolitische Sanktionen nach der Hinrichtung des iranischen Ringers Navid Afkari. Das fordern heute in dieser Sendung sowohl der FDP-Außenpolitiker Bijan Cirsaray als auch Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands. Mit ihm habe ich mich auch über die Sorgen der Parathleten unterhalten, bei der Corona-Verlegung der Spiele von Tokio vergessen zu werden. Außerdem natürlich im Programm die Tour de France, das ISTAF in Berlin und der DFB-Pokal. Genauso wie ganz ausführlich auch die US Open der Tennisspieler in New York und mit denen fangen wir jetzt auch an. Mit diesem Titel hatte vor den US Open wohl niemand gerechnet. 35 Jahre nach dem letzten deutschen Sieg von Claudia Kohde-Kilsch gewinnt Laura Siegemund das Doppel in New York. An ihrer Seite die Russin Vera Zvonareva. Vor dem Turnier hatten die beiden noch nie zusammengespielt. Ich habe Laura Siegemund vor dieser Sendung erreicht und sie gefragt, ob sie es inzwischen realisiert hat, die US Open gewonnen zu haben.
Ja, ein bisschen mehr, sag ich mal. Es setzt sich so langsam und ja, ich bin super stolz und natürlich super happy, auch wenn es jetzt gleich mega weitergeht zum nächsten Turnier, versuche ich trotzdem echt es noch so ein bisschen auszukosten und zu genießen. Ja.
Vor 4 Jahren haben Sie ja an gleicher Stelle 2016 das Mixed gewonnen. Ist das irgendwie vergleichbar?
Auf jeden Fall. Also klar, ich kenne natürlich den Platz und ich kenne auch so ein Stück weit diese Finalatmosphäre, auch wenn es jetzt natürlich ohne Zuschauer war, kenne ich natürlich schon so ein bisschen auch die Nervosität und die Anspannung. Und ja, hat mich schon daran erinnert, aber ich muss sagen, im Doppel ist halt auch nochmal was anderes. Also bin da schon stolz drauf, dass ich das jetzt auch im Doppel mal zeigen konnte.
2016 war ja Ihr erfolgreichstes Jahr auf der Tour. Danach haben Sie sich schwer verletzt und sind nicht mehr ganz auf das Level gekommen unter die Top 30 der Welt im Einzel. Ist das jetzt, dieser Titel im Doppel, so ein bisschen eine Entschädigung?
Entschädigung würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube einfach, dass das für mich ein weiterer Meilenstein eben wieder zurück an das Level ist, was ich vor der Verletzung hatte. Sowohl hin zu dieser Phase 2016, Anfang 2017, wo ich meine besten Ergebnisse hatte, der Erfolg kam auch nicht von heute auf morgen, sondern den habe ich mir über einen längeren Zeitraum erarbeitet. Und genau das passiert jetzt auch wieder. Ich habe lange gebraucht, um mich von dieser Verletzung wieder nach vorne zu arbeiten und jetzt so langsam kommen die Ergebnisse und es freut mich natürlich und da steckt viel harte Arbeit und viel Comeback-Willen dahinter und umso stolzer bin ich dann auf die Leistung auch. Ja.
Zur Geschichte gehört natürlich, haben Sie schon oft erzählt während dieses Turniers, dass Sie mit Vera Zvonareva vorher gar nicht zusammengespielt hatten, sondern dass es eine ganz neue Kombination ist. Ist also sozusagen das Lernen aus dem Grand-Slam-Turnier, man kann einen Grand-Slam-Titel holen, ohne vorher zusammengespielt zu haben?
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich ja mit Mate Pavic auch schon bewiesen und es ist mir auch bei anderen Turnieren, also ich habe ja andere Turniere im Doppel auch schon gewonnen, wo das auch mit kurzfristig zustande gekommenen Partnerinnen gelungen ist. Also ich finde immer, dass so 2 Doppelkonstellationen besonders gefährlich sind. Das sind einmal die, die halt lange zusammenspielen, auch Doppelspezialisten sind und die sich wirklich in- und auswendig kennen und dann die anderen, die gar keine Erwartungen haben, die mehr oder weniger zufällig zusammengewürfelt werden und die dadurch dann unglaublich gute Leistungen bringen können. Und wir gehören zu der 2. Kategorie. Wobei ich dazu sagen muss, das ist jetzt keine Zufallskonstellation. Also ich habe die Vera bzw. sie nicht schon unter bestimmten Kriterien ausgesucht. Wir haben daran geglaubt, dass wir zusammenpassen. Und dass das natürlich aber dann zum Titel führt, damit haben wir jetzt natürlich auch nicht gerechnet. Ja.
Heißt das aber für die kommenden Wochen und Monate oder vielleicht auch Jahre, ist die Konstellation Siegemund-Zvonareva jetzt zusammengesetzt?
Ja, also wir hatten auch schon vor den US Open darüber gesprochen, was wir so sehen im Doppel, wo unsere Prioritäten liegen. Und wir haben, was das angeht, sehr ähnliche Vorstellungen. Für uns beide steht momentan noch das Einzel im Vordergrund. Wir spielen aber sehr gerne und wie wir jetzt auch bewiesen haben, sehr gut Doppel und wollen natürlich gerne mehr Doppel zusammen spielen, solange das im Rahmen unserem Einzel möglich ist. Ja. Also nebenher mehr oder weniger. Wir werden jetzt keine Doppelspezialisten, aber wir wollen gerne in der Zukunft mehr spielen. Sind jetzt hier in Rom nicht verabredet, wo ich jetzt schon bin, weil wir da bereits vor US Open melden mussten und uns mit unterschiedlichen Partnern verabredet hatten. Aber in Paris haben wir uns dann als nächstes Turnier zusammen verabredet.
Bei den French Open dann. Sie genau, sind ja in Rom, es geht also direkt weiter. Sie haben im Sportstudio schon gesagt, Sie waren am Morgen nach dem Sieg direkt wieder trainieren. Morgens ganz früh. Bräuchte man nicht einfach auch ein bisschen Pause nach so einem Titel?
Doch, also mit Sicherheit wäre es jetzt schön gewesen, einfach mal nach Hause zu gehen, ein bisschen abzuspannen, den Sieg noch so ein bisschen nachklingen zu lassen. Aber jetzt muss man halt ganz klar sagen, durch die Covid-Geschichte und den ganzen Zeitplan und den Turnierplan, der durch Covid entstanden ist, haben wir jetzt diesen Luxus weniger. Also klar, ich müsste jetzt hier in Rom nicht spielen, aber ich habe mich verabredet. Ich habe eine Partnerin, die auf mich zählt. Die wollte ich jetzt auch nicht hängen lassen. Zu meinem Einzel, da hätte ich ja in der Quali antreten müssen, habe ich es nicht geschafft, weil das gestern schon gewesen wäre. Aber es ist jetzt halt so, durch Covid ist dieser Turnierplan dieses Jahr extrem eng getaktet und da muss man sozusagen durch. Ich versuche jetzt trotzdem, den Sieg noch so ein bisschen zu genießen und klar, aber es beginnt jetzt schon auf Sand auch schon die Vorbereitung auf Paris und der Blick geht schon wieder langsam nach vorne, muss man ganz klar sagen.
Unter Pandemie-Gesichtspunkten ist das ein ganz besonderes Jahr. Wie haben Sie dieses Turnier in New York erlebt? Es war ja das erste Grand-Slam-Turnier nach der Turnierpause.
Es war ja sehr umstritten und ich habe auch selbst bis zuletzt, war ich mir nicht sicher, ob es wirklich stattfinden wird. Stand ja lange so in den Sternen, ob es wirklich gespielt wird. Aber ich muss sagen, aus Spielerinnensicht, ich bin sehr froh, dass es stattgefunden hat. Ich fand, die USTA und die US Open haben da auch einen sehr guten Job gemacht, uns ein möglichst sicheres Umfeld und möglichst sichere Bedingungen zu schaffen. Ich denke, es ist einfach schwierig, ganz perfekt alles zu machen, eine Bubble komplett sauber zu halten. Ich denke, es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, die USTA hat einen sehr guten Job gemacht. Ich bin dankbar, dass wir dort die Gelegenheit bekommen haben zu spielen. Und ich kann aber auch die Spieler verstehen, die gesagt haben, mir ist es zu riskant, ich bleibe lieber daheim. Momentan ist ja die Ranking-Situation so geregelt, dass man nicht benachteiligt ist, wenn man nicht spielt. Ja, normalerweise müsste man seine Punkte verteidigen und momentan muss man das nicht. Von dem her hat jeder die Wahl und ich habe mich in New York verhältnismäßig sicher gefühlt, dadurch, dass wir regelmäßig getestet wurden und die Bubble sehr streng war, sicherer, als ich mich so an manch andere Stelle auf dieser Erde zurzeit gefühlt hätte. Ja.
Sagt Laura Siegemund im Deutschlandfunk-Interview nach ihrem Erfolg bei den US Open. Später in dieser Sendung kommen wir nochmal zum Tennis zurück und blicken dann voraus aufs Männer-Einzelfinale heute Abend. Jetzt aber erst einmal zur Tour de France, die heute das Jura erreicht hat, mit der nächsten schweren Bergankunft auf dem Grand Colombier mit erneut einem slowenischen Doppelsieg. Tadej Pogacar vor dem Mann in Gelb, Primož Roglič. ARD-Reporter Holger Gerska, also das nächste slowenisch-slowenische Duell. Wer soll eigentlich Primož Roglič und Tadej Pogacar schlagen?
Niemand. Das ist der Eindruck jetzt hier vom Ende dieser zweiten Tourwoche. Insbesondere Primož Roglič Mannschaft fährt so wie in den letzten Jahren Sky-Ineos. Sky der alte Name, Ineos der aktuelle. Sie waren mit 5 Leuten vorn im letzten Berg und dann hat Wout van Aert, der hier 2 Sprintetappen gewonnen hat, beziehungsweise 2 Massensprints, 5 Kilometer lang am Berg Tempo gemacht und hat beispielsweise Egan Bernal, den Vorjahrssieger der Tour de France, zurückfallen lassen. Das ist schon eine Dominanz dieser Mannschaft. Da kann eigentlich nur der unbekümmerte Tadej Pogacar gegenhalten, der gar nichts tut, dessen Mannschaft auch geschwächt ist, aber der mit seiner Stärke tatsächlich der Einzige ist momentan auf Augenhöhe. Wenn ich mir die anderen anschaue, die in der Gesamtwertung jetzt die Plätze 3, 4, 5 einnehmen, die sind die Kolumbianer Uran und Lopez, der Brite Yates, die haben eigentlich alle nicht das Format, die beiden Slowenen zu attackieren.
Sie haben Egan Bernal schon angesprochen, den Titelverteidiger aus dem Team Ineos. Der musste ja heute seine Hoffnungen endgültig begraben, kann man sagen. Ist sein Team einfach nicht stark genug?
Er selbst ist es vor allem nicht. Gestern wirkte er noch so, aber heute hat er noch 2 Helfer an der Seite gehabt, die ihn sozusagen den Berg hochschleppen mussten mit dem Polen Kwiatkowski und dem Spanier Castroviejo. Er selber hat irgendwas. Ich weiß nicht, wir werden es erfahren. Er ist hier durch die Interviewzone durchgebrettert. Ob er krank gewesen ist über Nacht oder irgendwas anderes ihm fehlt, das ist ja nicht normal. 7 Minuten 20 Rückstand und er hat vor allem auch schon 13 Kilometer vor dem Ziel reißen lassen müssen. Wie gesagt, er hat in Abführung noch ein Wout van Aert das Feld angeführt. Das Tempo war nicht so hoch. Mit ihm persönlich ist erstmal was nicht. Und natürlich auch die Mannschaft ist nicht in der Verfassung der letzten Jahre. Sie haben total verwachst. Sie haben Froome und Thomas zu Hause gelassen und stehen jetzt da mit einem Verlierer Bernal.
Wie sehr ärgert es eigentlich die Franzosen, die ja auch viele Hoffnungen hatten, dass alle ihre Favoriten quasi chancenlos sind, mit einer ganz kleinen Ausnahme Guillaume Martin?
Ja, genau, aber Martin hat auch schon jetzt so viel Rückstand, dass auch das Podium aussichtslos ist. Das ist so ein bisschen wie Mehltau. Natürlich wird diese Tour de France gefeiert. Natürlich versuchen deutlich mehr Leute dem Spektakel beizuwohnen, als das in diesen Zeiten eigentlich gesund ist. Die Einschaltquoten sind auch gigantisch, aber sie haben sich für dieses Jahr so viel ausgerechnet mit Pinot, mit einem Julien Alaphilippe oder auch mit einem Romain Bardet, der gar nicht mehr dabei ist. Es hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, wer wie trainieren konnte in dieser langen Pause im Frühjahr. Ja, als der Lockdown Europa hier sozusagen zumindest den Westen lahmgelegt hat. Die Franzosen konnten nicht trainieren. In Slowenien war permanentes Training auf der Straße möglich für Pogačar und Roglic und in Kolumbien auch. Das macht, glaube ich, auch einen Tick dieses Unterschiedes in diesem Jahr aus.
Glaubt ARD-Reporter Holger Gerska. Wir haben kurz vor dieser Sendung miteinander gesprochen. Es ist also die slowenische Dominanz bei dieser Tour de France ganz vorne. Wir haben es gerade gehört, der frühere Skispringer Primož Roglič mit seinem dominanten Team Jumbo-Visma. Tom Mustrov hat sich mal auf die Suche gemacht nach dem Erfolgsgeheimnis.
Dieser Mann lässt keine Gelegenheit aus. Selbst im Mittelgebirge des Zentralmassiv nahm Primož Roglič dem Gros seiner Rivalen Zeit ab. Die Abstände sind zwar noch nicht riesig, gerade einmal eine Minute liegt Egan Bernal zurück. Aber der Kolumbianer klingt schon ziemlich resigniert.
Just in the last 400 meters.
Auf den letzten paar hundert Metern war ich leer und ich verlor ein paar Sekunden. Ich habe ziemlich leiden müssen, um den Rückstand so gering wie möglich zu halten.
The time lost.
Sagte er nach dem Ritt durch das Zentralmassiv. Der Titelverteidiger wirkte physisch erschöpft und auch ein wenig ratlos. Die anderen waren stärker als wir und das müssen wir anerkennen. Chapeau. Jetzt müssen wir fokussiert bleiben, die Moral hochhalten und weiterkämpfen für das Gesamtklassement. Das ist die Tour de France, kein einfaches Rennen. Das sind Durchhalteparolen, jetzt schon, zum Ende der zweiten Woche. Für Bernal und sein Team Ineos ist das ein doppelter Schock. Zum einen wirkt Roglic als Fahrer stärker als Bernal. Und Jumbo-Visma, das Team von Roglic, tritt auch wesentlich geschlossener auf als Ineos. Die Jumbo-Mannen strotzen daher vor Selbstbewusstsein. Edelhelfer Tom Dumoulin, selbst immerhin Giro-Sieger. Meine Erwartung ist, dass wir auch in der letzten Woche so stark sein werden wie in der ersten. Wir haben das stärkste Team hier bei der Tour. Wir waren sehr dominant. Jetzt haben wir das gelbe Trikot. Wir haben die Kraft, das Rennen zu kontrollieren. Angedeutet hatte sich diese Stärke bereits im letzten Jahr. Bei der Tour de France 2019 war Jumbo-Visma bereits ein fast ebenbürtiger Herausforderer, brachte Steven Kruijswijk immerhin auf Platz 3 im Gesamtklassement und sprengte an einigen Tagen den Ineos-Zug. Die nächste Stufe wurde dann bei der Vuelta gezündet. Roglic gewann sehr souverän und zeigte, dass er starke Teamarbeit vollenden kann. Sein Rennstall hat sich insgesamt weiterentwickelt, während Ineos stagniert. So ist diese Ansage von Primož Roglič auch völlig logisch. Es ist definitiv unser Ziel, das gelbe Trikot in Paris zu haben. Aber mit unseren Leistungen, mit unserer Art, Rennen zu fahren, haben wir es uns auch jetzt schon verdient. Und ich bin einfach stolz, es auch jetzt zu haben. Eine Ursache des Aufstiegs liegt sicher auch im Konsum von Ketone-Drinks. Die sollen scheußlich schmecken, geben selbst ihre Erfinder zu. Ketone werden aus dem Fett der Leber gebildet. In der Medizin hofft man darauf, dass Ketone bei Krankheiten wie Multipler Sklerose Heilungsprozesse beschleunigen können. Bei Ausdauersportlern haben Ketone den Effekt, Erschöpfungszustände vor allem bei mehrwöchigen Belastungen zu lindern. Das fanden Tests des belgischen Wissenschaftlers Peter Hespel im Frühjahr 2019 heraus. Hespel forscht an der sogenannten Bacala-Akademie, finanziert durch Zdeněk Bacala, Hauptgeldgeber des belgischen Radrennstalls De Koning Quickstep. Die Mannen um den eminent erfolgreichen Julien Alaphilippe haben Ketone im Ernährungsplan. Das Konkurrenzteam von Jumbo-Visma aus dem Nachbarland Belgien aber auch. Sie schlossen damit zu Branchenführer Ineos auf. 2016 publizierte eine Forschergruppe aus Oxford um die Wissenschaftlerin Kieran Clark ihre Ketone-Studie. Clark war auch an der Gründung der Firma HVMN beteiligt, die Nahrungsergänzungsmittel auf Ketone-Basis vertreibt. Weder Clark noch ihr niederländischer Kollege Hespel reagierten auf Interviewanfragen vom Deutschlandfunk. In einem Werbevideo der Firma HVMN äußerte sich Clark aber sehr offen über ihre Forschung. Seit 1993 beschäftigt sie sich schon damit.
Wir bekamen ein Stipendium von der US Army, um einen Ketone-Drink zu entwickeln. Und das machten wir.
US-Soldaten sollten länger kämpfen können. Es gab aber auch andere, zivile Abnehmer.
Es war damals noch nicht kommerziell verfügbar. Aber wenn Leute zu mir nach Oxford kamen und danach gefragt haben, dann sagte ich ihnen, dass ich zwar nicht genau weiß, ob es wirkt, aber sie könnten es natürlich ausprobieren. Und das haben sie gemacht.
Probierpäckchen landeten auch bei britischen Spitzenathleten. Clark nannte bisher keine Namen. Dem Branchendienst Cycling News steckte sie immerhin, dass bereits im Jahr 2012 Radsportler sowie Olympiateilnehmer anderer Disziplinen in London auf Ketone zurückgegriffen haben. Bei den Spielen holten Sportler des Gastgeberlandes 29 Goldmedaillen, genauso viel wie Deutschland, Frankreich, Spanien und die Wunderläufernation Äthiopien zusammengenommen. 2012 begann mit Bradley Wiggins auch die Siegesserie des britischen Rennstalls Sky, heute Ineos, bei der Tour de France. Jumbo-Visma nutzt mindestens seit 2019 Ketone. Ob bei Roglic die Ketone besonders gut anschlagen, ist bislang nicht bekannt. Der ehemalige Skispringer ist aber auch aus anderen Gründen gut. Sein früherer Leistungsdiagnostiker Radoje Milic aus Ljubljana ist jedenfalls überzeugt, dass Roglic die früheren Trainings- und Wettkampfjahre im Skispringen auch jetzt noch physisch wie mental helfen. Wir dürfen nicht vergessen, dass er sein ganzes Leben lang Kraft und Explosivität trainiert hat. Das ist seine Hauptqualität. Und zweitens hat er sich total dem Sport verschrieben. Er ist ein Asket. Milic hatte auch den zweiten slowenischen Star, Tadej Pogacar, aktuell Gesamtzweiter an seinen Leistungsmessgeräten. Ihn hält er für noch talentierter als Roglic. Drei weitere junge Slowenen mit ähnlichem Potenzial habe er mittlerweile auch schon gesichtet, teilte er diese Woche dem Deutschlandfunk mit. Namen wollte er aber nicht verraten. Die Slowenen, die man schon kennt, genießen jedenfalls die Fahrt ganz vorn.
For me it's still beautiful to see like two guys from Slovenia now.
Für mich ist es einfach sehr schön zu sehen, dass hier zwei Slowenen so gut Radfahren in Frankreich. Das ist schon verrückt. Ein Land mit 2 Millionen Leuten hat die beiden besten Fahrer im Moment auf der Welt.
Two best riders at the moment in the world.
Meinte Roglic. Trotz aller offenkundiger Sympathie für seinen Landsmann will er ihm aber nicht den Vortritt lassen. Das stellte der Mann in Gelb auch klar.
Yeah, definitely. He's just a super nice guy.
Er ist ein super netter Kerl, aber das heißt nicht, dass wir ihn einfach gewinnen lassen. Es ist auch ein Kampf zwischen uns.
Still is a fight between us.
Mit seinem Dominanzteam Jumbo-Visma und seiner Stärke im Zeitfahren liegt Roglic insgesamt im Vorteil.
Tom Mustroff über Primoz Roglic und die Stärke der Slowenen bei dieser Tour. Morgen ist dann Ruhetag. Dienstag geht es direkt wieder in die Berge. Dieser Fall bewegt die halbe Welt. Von US-Präsident Donald Trump bis IOC-Präsident Thomas Bach, der iranische Ringer Navid Afkari, ist gestern im Iran hingerichtet worden. Man hatte ihm die Teilnahme an einer regierungskritischen Demonstration vorgeworfen und den Tod eines Sicherheitsbeamten. Afkaris Familie sagt, das Geständnis sei durch Folter erzwungen worden. Der Ruf nach Sanktionen wird laut, politisch wie sportpolitisch. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Bijan Girsaray gesprochen. Er ist außenpolitischer Sprecher der FDP im Bundestag. Und ich habe ihn gefragt, ob die Vollstreckung der Todesstrafe für ihn ein staatlich organisierter Mord an Afkari war.
Ich würde so unterschreiben, zumal ja dieser Fall nie richtig untersucht werden konnte. Allerdings muss ich auch darauf hinweisen, dass das jetzt nur ein Fall ist, ein Beispiel ist, ein prominentes Beispiel ist. Im Iran sitzen viele Menschen derzeit unschuldig im Gefängnis, die vermutlich auch demnächst verurteilt werden. Von daher gibt es eine Reihe von solchen Fällen, die außerordentlich grausam und problematisch sind.
Nun ist aber der Fall eines bekannten Sportlers immer der, der besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Nochmal zu den Hintergründen. Er wurde verurteilt für die Teilnahme an einer regierungskritischen Demo, bei der er einen Sicherheitsbeamten getötet haben soll, was er, wie seine Angehörigen sagen, unter Folter gestanden hat. Es ist also das Urteil für ein Tötungsdelikt, heißt es aus dem Iran. Warum mischt man sich da international ein?
Naja, zunächst einmal kann man absolut nicht glauben und man sollte auch nicht glauben, was die iranische Justiz sagt. Die iranische Justiz ist nicht unabhängig, ist nicht ansatzweise vergleichbar mit der Justiz beispielsweise in Europa. Und viele Geständnisse, die in solchen Fällen zustande kommen, sind Geständnisse, die unter Folterrahmenbedingungen zustande gekommen sind. Und ich gehe fest davon aus, dass das in diesem Fall genauso gewesen ist. Die iranische Justiz ist keine unabhängige Justiz. Es ist die Justiz einer Diktatur. Von daher wissen wir alle oder wir sollten auch wissen, wie wir die Rechtsurteile einer solchen Diktatur einzuordnen haben.
Jetzt haben Sie gesagt, alle Politiker, die eine Verbesserung der Beziehungen zum Regime fordern, was ja immer mal wieder passiert, sollten sich schämen. Das heißt, der Dialog, der so häufig als Triebfeder für auch Verbesserungen angeführt wird, bringt es in diesem Fall nicht mehr?
der Dialog mit dem Iran ist ein Märchen. Ich weiß nicht, wer ernsthaft noch an einen Dialog mit dem Iran denkt. Man kann selbstverständlich mit den Iranern über die legitimen Sicherheitsinteressen des Irans in der Region diskutieren. Man kann auch, und das ist selbstverständlich auch völlig legitim, mit dem Iran über das sogenannte Atomabkommen sprechen. Das heißt, über internationale Politik zu sprechen, das ist in der Tat möglich. Aber zu glauben, dass man beim Thema Menschenrechte in einen Dialog treten kann mit einem verbrecherischen Regime, das ist ein Witz. Und damit sollte man dringend aufhören. Und vor allem die europäische Seite, die deutsche Seite sollte klar machen, dass Menschenrechte für uns universell und unteilbar sind. Und da wird es auch keinen Dialog geben, sondern es gibt die Menschenrechtsstandards, die eingehalten werden müssen. Und daran müssen sich die Machthaber im Iran auch gewöhnen. Und da dürfte es keinen Dialog geben. Denn diese Politik, Verständnis für den Iran zu haben, kulturell Verständnis für den Iran zu haben, politisch Verständnis für den Iran zu haben, diese Politik, die seit Jahren schon im Westen, vor allem auch in Deutschland, gepflegt wird, diese Politik ist am Ende und wir brauchen definitiv eine neue Iran-Strategie, die weitaus umfassender ist als nur die Frage des Atomabkommens.
Sehr deutlich hat sich ja im Fall Afkari auch die Sportwelt positioniert, bis hin sogar zu IOC-Präsident Thomas Bach. Was kann denn in so einer Situation die Stimme des Sports bewirken?
Die Stimme des Sports kann einiges bewirken. Vor allem Sport hat was mit Fairness zu tun, Sport hat was mit Toleranz zu tun und vor allem Sport bzw. internationale Sportverbände dürfen nicht schweigen, wenn eklatante Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Wir haben ja immer wieder Diskussionen auch vor großen Wettbewerben gehabt, im Zusammenhang mit Russland, im Zusammenhang mit China. Aber dieser Fall ist besonders heftig. Hier geht es um die Ermordung eines Sportlers, prominenten Sportlers. Und dementsprechend müssen auch die internationalen Sportverbände auch eine Reaktion zeigen und nicht nur verurteilen.
Wie könnte die denn aussehen?
Ja, zum Beispiel nicht nur verurteilen, zunächst einmal verurteilen, das Schweigen beenden, das wäre schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und weiterhin muss man über konkrete Maßnahmen nachdenken bis zum Ausschluss von Iran von internationalen Wettbewerben. So etwas darf nicht geduldet werden, Menschenrechtsverletzungen dürfen nicht geduldet werden, ein solcher Staat dürfte nicht auf internationaler Bühne auftreten dürfen.
Jetzt sagen Sie, im Iran gibt es noch mehr Fälle als den des Ringers, der jetzt hingerichtet wurde. Es gibt aber auch noch mehr Fälle als den Iran, zum Beispiel das Land der nächsten Winterspiele. China exekutiert im Jahr noch deutlich mehr Menschen, nämlich weltweit die allermeisten. Müsste man nicht dann konsequent sein und viele, viele Länder dieser Welt von internationalen Sportveranstaltungen ausschließen?
Absolut. Schauen Sie mal, ein Problem ist ja, dass man in der Vergangenheit Menschenrechtsverletzungen regelrecht hingenommen hat. Sie haben jetzt gerade das Beispiel China erwähnt. Es war früher ein Tabuthema, über Menschenrechtsverletzungen in China zu reden, weil die deutsche Wirtschaft, weil Interessen der deutschen Wirtschaft, weil so viele Wirtschaftsbeziehungen existieren. Deswegen hat man das Thema beiseite geschoben. Heute, und das ist aus meiner Sicht etwas Erfreuliches, heute diskutiert man viel mehr über diese Dinge. Wenn der chinesische Außenminister in Europa ist, dann muss er sich von seinen Kollegen auch tatsächlich auch Vorträge über Menschenrechtsverletzungen anhören. Ich bin froh, dass das Thema Menschenrechte an der Stelle eine größere Rolle spielt. Und Ihre Frage ist ja völlig richtig. Wir können ja auch nicht unterschiedlich messen. Das heißt, bei Iran jetzt was sagen, bei China dann nichts sagen. Dementsprechend ist das genauso wichtig, dass man gerade auch im Zusammenhang mit China hingeht und sagt, hier tolerieren wir Menschenrechtsverletzungen nicht. Ansonsten, wenn die Regierung in Peking das ignoriert, wird das ebenfalls sanktioniert werden.
Welche Rolle bekommt aber dann der internationale organisierte Sport? Wird er dann nicht zu einer Art Weltpolizei, der sagt, hier und da gibt es Menschenrechtsverletzungen, also dürft ihr nicht mehr mitmachen?
Nein, das ist auch nicht die Aufgabe des Sports. Aber auf der anderen Seite kann doch der Sport nicht so tun, als würde man komplett die Entwicklung auf der Welt ignorieren. Und es geht ja nicht darum, dass der Sport jetzt die Weltpolizei spielt oder dass der Sport oder Sportverbände oder Sportfunktionäre politische Statements abgeben, sondern hier geht es sogar um einen sehr konkreten Fall. Es ist ein Sportler, es ist jemand, ein Wettbewerber, einer, der Sport liebt, Sport praktiziert. Und es ist halt ein Fall, was auch mit dem Thema Sport zu tun hat. Und schauen Sie mal, es gab ja in der Vergangenheit ja auch andere Beispiele. Iranische Sportler sind gezwungen von der iranischen Regierung, nicht in Wettbewerb mit israelischen Sportlern zu treten. Das sind Dinge, die sind in der Vergangenheit ignoriert worden. Sport soll sich nicht einmischen, aber Sport sollte schon deutlich machen, dass Menschenrechte universell und unteilbar sind und dass Sport im Grunde genommen auch an der Stelle auch mit Flagge vorangeht und auch ein Zeichen setzt für Menschenrechte und Toleranz.
Wenn Sie sagen, es muss Sanktionen geben, glauben Sie, der Iran würde sich davon beeindrucken lassen und etwas an der Politik ändern, weil man nicht mehr an der Fußball-WM oder an Olympischen Spielen teilnehmen kann?
Das kann man nie sagen. Das kann man nie sagen. Aber auf der anderen Seite, das Schweigen wäre viel problematischer, wenn man schweigt. Das ist etwas, was man beispielsweise jahrzehntelang gegenüber Peking, auch gegenüber dem Iran dokumentiert hat, dass man zu diesen Menschenrechtsverletzungen schweigt. Und das Schweigen wird nicht als Dialog wahrgenommen werden, sondern das Schweigen wird im Grunde genommen als Zeichen wahrgenommen nach dem Motto, wir können in unserem Land machen, was wir wollen. Und der Westen oder Europa oder andere werden immer schweigen. Das Schweigen ist das Schlimmste, was man auch den Menschen, die in den Gefängnissen sitzen, antun kann, dementsprechend zu zeigen. Man beobachtet diese Dinge, man protestiert, ist auch eine Form, wie man sich für diese Menschen einsetzt und vor allem für das Thema Menschenrechte stark macht. Ich würde das nicht kleinreden, zu sagen, das interessiert dann niemanden in Teheran, das würde ich so nicht sagen. Übrigens, auch, es wird ja auch deutlich, dass ein solches Regime mit so einem Verhalten auf der internationalen Bühne geächtet wird. Und das wäre die Botschaft, die eigentlich gesendet werden müsste.
Die Meinung des außenpolitischen Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion, Bijan Dzirsaray, hier bei uns im Deutschlandfunk. Sie können es gerne nochmal nachhören auf deutschlandfunk.de/sport und in unserer Audiothek-App. In Sport am Sonntag kommen wir jetzt zum Fußball. Eigentlich war die Einigung zwischen Bund und Ländern klar. Erst einmal keine Zuschauer in den Stadien. Dann gab es lokale Lösungen, als erstes in Leipzig, wo zum Saisonstart in der Fußball-Bundesliga mit 8.500 Zuschauern geplant wird. Jetzt aber gibt es offenbar doch die Idee, eine bundesweite Lösung zu finden. Dazu ist mir Moritz Küpper zugeschaltet. Herr Küpper, aktuell laufen Gespräche. Auf welcher Ebene finden sie statt und wie sieht der neue Plan aus?
Genau, Gespräche laufen, wie vereinbart, auch öffentlich angekündigt, zwischen den einzelnen Bundesländern. Die Chefs der Staatskanzleien versuchen sozusagen auf Arbeitsebene da eine Lösung zu finden, alle Interessen zu berücksichtigen und am Ende dann doch eine, ja, wie auch immer geartete bundesweite Lösung zu finden. Der ursprüngliche Zeitplan dann auch mit dem Bund, der sah ja vor, bis zum 31. Oktober das Thema zu klären. Doch was man so hört, scheint es nun auch vorher vielleicht Möglichkeiten zu geben. Das ZDF berichtete aus diesen Gesprächen bereits, dass eine fixe Fanobergrenze wie 8.500 Menschen, Sie haben es gesagt, in Leipzig diskutiert wird. Das ist ja jene Zahl, die jetzt im Raum steht und auch aus Bremen heute kam. So eine aktuelle Senatsentscheidung. Dort darf Werder Bremen beim Bundesliga-Start ebenfalls als diese Anzahl an Menschen vorbei haben. Auf der anderen Seite wird auch eine prozentuale Lösung, also 20, 30, 40% der Stadionskapazität diskutiert. Es wird auch darüber gesprochen, wie das Infektionsgeschehen, diese dynamische Entwicklung berücksichtigt werden könnte. Aber, und das ist wohl die entscheidende Botschaft, es gibt schon das Verständnis und auch den Willen, relativ rasch wieder Bundesliga-Fußball vor Zuschauern zu ermöglichen.
Heißt das, es könnte tatsächlich so schnell gehen, dass es schon am kommenden Wochenende die ersten Spiele mit Zuschauern gibt?
Ja, zumindest, und dass es vor allem auch eine einheitliche Lösung gibt. Zumindest halte ich das nicht für ausgeschlossen. Und was ich so höre, könnte das auch passieren. Es ist nach meinen Informationen zumindest das Ziel in dieser Runde. Probebetrieb, so könnte hier ein Wort lauten, das dann häufiger verwendet wird, der entscheidende Hebel sein könnte, dass man eben bereits vor dem vereinbarten 31. Oktober Zuschauer ins Stadion zurücklassen könnte. Das wäre nämlich auch eine Erklärung, mit der man an die Öffentlichkeit gehen könnte. Man würde das Ganze dann wissenschaftlich begleiten lassen und dann eben für diesen Termin Ende Oktober eine Grundlage zu bekommen. Aber, und das ist wohl für die Vereine entscheidend, Menschen dürften eben wieder vorher ins Stadion, ob das dann die offizielle endgültige Entscheidung ist oder eben so eine Art Probebetrieb, das ist noch offen. Genauso offen ist, ob es wirklich eine politische Entscheidung bedarf, also die 16 Länder mit ihren Ministerpräsidentinnen, mit Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, oder ob es auf der Arbeitsebene sozusagen bleibt und dann einfach schleichend in den Betrieb geht.
Ursprünglich war aber doch zu hören, zum Beispiel von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, bei steigenden Zahlen, die wir ja aktuell wieder zu vermelden haben, seien Zuschauer in den Stadien das falsche Signal. Warum scheint es jetzt doch auf eine Einigung, auf eine Lösung hinauszulaufen?
Ja, das stimmt. Es war vor allem Bayern, die da etwas defensiver waren. Der Ministerpräsident Markus Söder von der CSU, der hat ja häufig betont, dass ein Start der Bundesliga mit Zuschauern angesichts steigender Infektionszahlen das, Zitat, falsche Signal sei. Aber das lag und liegt dann eben auch an dem Infektionsgeschehen vor allem dort in Bayern. Dort sind ja vor allem München und Augsburg für die Bundesliga, wenn wir jetzt da mal bleiben, maßgeblich relevant. Und auch das und solche Gründe, Entwicklungen im Hintergrund spielen in dieser Diskussion sicherlich eine Rolle. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, und das ist auch die Haltung innerhalb dieser Runde, die Haltung in der Bevölkerung hat sich in den letzten 10 Tagen, 2 Wochen zum Positiven hinsichtlich Bundesliga-Fußball mit Zuschauern entwickelt. Und das hilft ja dann auch immer im politischen Betrieb. Doch wie genau das Ganze stattfinden soll, auf welche Lösungen oder Leitplanken man da kommt, das ist wohl noch offen. Diese Woche soll es Gespräche geben, aber es könnte, wie gesagt, auch schnell gehen. Vielleicht eben schon zum Bundesliga-Start am kommenden Freitag.
Informationen von unserem NRW-Landeskorrespondenten Moritz Küpper. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Gespielt wurde heute auch Fußball. Erste Hauptrunde im DFB-Pokal. Der Vorjahresfinalist Bayer Leverkusen hatte leichtes Spiel gegen Norderstedt. Christian Schulze.
Der Dreiklassenunterschied zwischen Bundesligist Bayer Leverkusen und dem Regionalligisten Eintracht Norderstedt war von den ersten Sekunden an zu sehen. Es ging für den krassen Außenseiter aus Schleswig-Holstein alles viel zu schnell. Und schnell ging Leverkusen auch in Führung nach gerade einmal 4 Minuten. 5 weitere Tore folgten innerhalb der ersten halben Stunde. Und so gab es am Weiterkommen des Vorjahresfinalisten bereits zur Halbzeit keine Zweifel. Norderstedt machte es dann nach der Pause etwas besser. Leverkusen ließ es etwas ruhiger angehen und einige Chancen liegen. So kam nur noch ein weiterer Treffer hinzu, der von 26,5 Millionen Euro Neuzugang Patrick Schick zum 7:0 Endstand.
Deutlich knapper der Spielverlauf in Rostock. Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart mühte sich bei Hansa zu einem 1:0. Michael Augustin.
Im ersten Durchgang war der VfB das bessere Team, obwohl Trainer Pellegrino Matarazzo auf 9 Spieler verzichten musste. In der 42. Minute das Tor des Tages. Didavi schießt den Ball aus 16 Metern rechts an den Pfosten. Der Ball springt zurück in den Strafraum vor die Füße von Wamangituka und er schiebt ihn dann ein, den Ball ins leere Tor. Im zweiten Durchgang war Rostock phasenweise ein gleichwertiger Gegner. Glück für den VfB, dass Verhug die große Chance zum Ausgleich liegen ließ. Pech für den VfB, dass Chulin in der 67. Minute die große Chance zur Vorentscheidung vergab. Deswegen eine Zitterpartie bis zum Schluss.
Noch viel mehr Sorgen musste sich die TSG Hoffenheim machen. In Chemnitz stand das Team von Trainer Sebastian Hoeneß knapp vor dem Aus und brauchte schließlich das Elfmeterschießen. Jan Günther.
Auch wenn der Chemnitzer FC dieses Spiel letztendlich verlor, der Viertligist zeigte gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim ein klasse Pokalspiel. Das Ganze vor rund 4000 Zuschauern im Stadion an der Gellertstraße. Hoffenheim eine Stunde lang klar überlegen und nach dem Treffer von Kramaric 1:0 in Führung. Doch mit dem Ausgleich durch Freiberger konnte der CFC das Spiel ausgeglichener gestalten. Das Team von Trainer Daniel Belinski nun mutiger. In der Verlängerung ging der Regionalligist durch Bickel sogar in Führung. Kramaric per Elfmeter brachte die TSG ins Elfmeterschießen. In diesem leisteten sich die Chemnitzer insgesamt 3 Fehlschüsse, 4:5 am Ende nach Elfmeterschießen und damit das Chemnitzer Aus im DFB-Pokal.
Ein zweites Elfmeterschießen hat es noch gegeben. Zweitligist Regensburg gewann knapp 5:4 bei Drittligist Kaiserslautern. Auf dem Papier die größte Überraschung gelang dem saarländischen Regionalligisten Elversberg. Die Elversberger kegelten den FC St. Pauli aus dem Wettbewerb. Thomas Wollscheid.
St. Pauli ging in der 7. Minute durch Marvin Knoll in Führung, aber dann die Elversberger, die wurden immer stärker in der 16. Minute. Lukas Schnellbacher das 1:1, Patrick Dragon dann das 2:1 in der 26. Minute. Danach hatten sie sogar noch einen Lattentreffer. Nach der Pause 48. Minute Robin Fellhauer im Anschluss an eine Ecke. Das 3:1, Marco Schnellbacher nach einem Konter 4:1, da waren 67 Minuten gespielt. Als dann in der 77. Minute das 4:2, der Anschlusstreffer Rico Benatelli für den FC St. Pauli fiel, da hatte man geglaubt, vielleicht kommen die nochmal. Aber die Elversberger spielten das klug herunter. Sie gewinnen mit 4:2 gegen den FC St. Pauli.
Außerdem setzen sich die Zweitligisten Kiel, Sandhausen und Paderborn gegen unterklassige Teams durch. 3 Partien laufen aktuell. Als einziger Bundesligist ist der SC Freiburg am Ball. Nach 55 gespielten Minuten führen sie 1:0 bei Waldhof Mannheim. Wir blicken in Sport am Sonntag jetzt noch zum südamerikanischen Fußball. Bevor die Sportwelt im März in die Corona-Pause ging, war im südamerikanischen Pendant der Champions League in der Copa Libertadores gerade der 2. Gruppenspieltag absolviert. Jetzt am Dienstag geht der Wettbewerb weiter mit straffem Terminkalender und strengem Gesundheitsprotokoll. Sportlich ungleiche Bedingungen und weiterhin hohe Infektionszahlen lassen eine schwierige Fortsetzung des Wettbewerbs erwarten. Hintergründe von Viktor Koko.
Gib meinem Herzen eine Freude. Die Copa Libertadores ist meine Leidenschaft. So besingen Fans in ganz Südamerika den wichtigsten Vereinswettbewerb des Kontinents. Eigentlich, denn es geht nach einem halben Jahr Stillstand zwar wieder los, aber natürlich ohne Zuschauer im Stadion.
Für uns hier in Südamerika ist der Pokal total wichtig. Es ist das kontinentale Pendant zur Champions League und wird mit riesiger Begeisterung gelebt. Ohne Fans wird das für uns natürlich ohne Zweifel ziemlich ungewöhnlich.
Sagt der Argentinier Gaston Ramondino. Er ist Co-Trainer beim bolivianischen Meister Club Jorge Wilstermann aus Cochabamba. Sein Team empfängt im Auftaktspiel nach der Corona-Pause Atlético Paranaense aus Brasilien. Seit März haben die Spieler des bolivianischen Teams nicht gespielt, erst seit Ende Juli wieder trainiert.
Wir starten unter sehr ungleichen Bedingungen. Die brasilianischen Mannschaften haben 15, 16 Pflichtspiele absolviert. Wir steigen ohne ein einziges Freundschaftsspiel in den Wettbewerb ein. Ähnlich ist es in Argentinien, wo erst seit wenigen Tagen wieder trainiert wird.
Ähnlich wie in Bolivien ruht der Ball in Argentinien und Kolumbien seit 6 Monaten vollständig. In Brasilien dagegen war der Spielbetrieb nur für wenige Wochen ausgesetzt, auf Linie der passiven Corona-Politik von Präsident Bolsonaro. In Chile und Peru läuft die Liga seit kurzem wieder. Und auch Paraguay ist mitten im Spielbetrieb. Rubén Ditore, Präsident des Club Libertad aus Paraguays Hauptstadt Asunción, ist vom Beruf Kieferchirurg und lässt durchklingen, was er als Mediziner eigentlich über die Fortsetzung des internationalen Turniers denkt.
Unter gesundheitlichen Aspekten und angesichts des Voranschreitens des Virus in ganz Südamerika sind sicherlich nicht die besten Bedingungen gegeben. Aber die CONMEBOL hat natürlich Verpflichtungen gegenüber Sponsoren und Fernsehanstalten, die erfüllt werden müssen. Ich als Mediziner denke natürlich immer zuerst an die Gesundheit, nicht nur der Spieler. Aber ich halte die Situation für einigermaßen unter Kontrolle und ich glaube, dass die Spiele stattfinden können. Hoffentlich irre ich da nicht.
Wenngleich die Infektionskurven mancherorts langsam nach unten zeigen, so sind die Zahlen weiterhin beunruhigend. 6 der weltweit 10 Länder mit den meisten Corona-Todesfällen in der vergangenen Woche liegen in Südamerika. Besonders stark betroffen ist mittlerweile auch Argentinien, von wo der Club Libertad zum Wiederauftakt prominenten Besuch empfängt, Titelanwärter Boca Juniors. Nur wurden beim argentinischen Meister vor 10 Tagen 18 Spieler positiv auf Corona getestet, darunter 4 Torhüter und eine ganze Reihe Stammspieler.
Ich hatte sogar die Sorge, dass das Spiel aufgrund der vielen Infizierten abgesagt werden müsste. Und das, obwohl die CONMEBOL ein umfassendes Hygieneprotokoll vorschreibt, das nach einem Anstieg der Fälle in der Region nochmal verschärft wurde.
Ein Protokoll, das laut Medienberichten bei Boca teilweise nicht erfüllt wurde. Bis zum Anpfiff werden wohl die meisten Spieler das Virus überstanden haben. Laut CONMEBOL soll Trainingskleidung bei 60 bis 90 Grad gewaschen werden. Spieler dürfen den Ball nicht küssen und Schiedsrichter werden aus Nachbarländern des Austragungsortes berufen, müssen vor ihrem Einsatz in 14-tägige Quarantäne und bleiben dann bis zum nächsten Spieltag gleich im Land. Schließlich sind viele Grenzen in Südamerika offiziell noch geschlossen. Was auch die Anreise der Mannschaften beeinflusst, erzählt Wilstermann-Co-Trainer Ramondino.
Geflogen wird mit Chartern und vor Ort gilt dann überall die gleiche Prozedur. Keinen Kontakt. Vom Flughafen zum Hotel, zum Spiel ins Stadion und nach spätestens 72 Stunden wieder per Charter zurück ins Heimatland.
Die Distanzen, die die Libertadores-Teilnehmer zurücklegen müssen, sind derweil nicht zu unterschätzen. Bis zu 6 Flugstunden sind normal und fallen im Privatjet für kleinere Vereine wie Jorge Wilstermann und Libertad bei einem Jahresetat um die 10 Millionen Euro durchaus ins Gewicht.
Die CONMEBOL kompensiert jetzt die Reisekosten je nach Flugdistanz. Das reicht ungefähr, um den Charter zu bezahlen,
sagt Rubén Ditore vom Club Libertad. Laut eigenen Angaben schüttet der Dachverband fast 100 Millionen Dollar Corona-Unterstützung über die 10 Landesverbände an die Vereine aus. Auch Gerüchte von einem Turnier ab der K.O.-Runde an einem Standort ähnlich der diesjährigen Champions League gibt es. Diese wurden bisher aber zurückgewiesen.
Victor Coco über den schwierigen Neustart der Copa Libertadores. Am 23. Juli 2021, da sind sich Internationales Olympisches Komitee und Organisationskomitee vor Ort sicher, werden die Olympischen Sommerspiele von Tokio eröffnet. Egal wie, es wird losgehen. Was dabei selten bis nie erwähnt wird, im Anschluss daran finden auch noch die Paralympics statt. Und die drohen in dieser Corona-Zeit wieder einmal mehr als früher aus dem Blick zu geraten. Werden die Paralympics zu einer Art gemolkener Kuh? Das habe ich vor der Sendung Friedhelm Julius Beucher gefragt, den Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbands.
Das glaube ich nicht. Trotzdem muss ich den Finger in die Wunde für uns legen, in die Wunde, dass wir in vielen Berichterstattungen nicht mehr vorkommen. Dass diese verkürzten Darstellungen sind, Olympische Spiele fallen aus, Olympia Opfer der Pandemie und auch jetzt bei Rückblicksendungen zu olympischen Momenten und entsprechenden Berichterstattungen ist immer nur von Olympischen Spielen und nicht mehr von Paralympischen Spielen die Rede.
Heißt das, es zeigt sich in dieser Krise, dass die Augenhöhe, die seit Jahren propagiert wird, am Ende dann doch gar nicht da ist und man doch eher Anhängsel ist?
Das will ich nicht sagen. Ich führe es auf ein Verkürzen in der Berichterstattung zurück. Trotzdem will ich nicht schweigen und das einfach nur hinnehmen. Und deshalb melden wir uns laut zu Wort und erinnern ständig daran, was übrigens beispielhaft vom DOSB immer transportiert wird. Es gibt Spiele nur noch im Doppelpack. Olympische und paralympische Spiele gehören untrennbar zusammen. Vertrag zwischen IOC und IPC und das sogar bis 2032 und das mit dem gleichen Organisationskomitee. Und das fordere ich natürlich laut und deutlich immer ein bei denjenigen, die es vergessen oder die Paralympics hinten runterfallen lassen.
Jetzt sagen aber Experten aus Japan, wir haben darüber berichtet im Deutschlandfunk, am Ende könnte es eben doch dazu kommen, dass, wenn man noch ein bisschen Geld sparen muss, weil die Spiele wegen der Pandemie schlanker und günstiger werden müssen, wenn man vielleicht aus Sicherheitsgründen, weil die Pandemie noch lange nicht besiegt ist, sowieso etwas den Gürtel enger schnallen muss, dass am Ende Olympia stattfindet, die Paralympics aber nicht.
Das ist schlechthin aufgrund der Vertragssituation nicht möglich. Wenn gekürzt wird, muss bei beiden gekürzt werden. Das ist in eindeutigen Verträgen geregelt. Und wo es geregelte Verträge gibt, da gibt es auch Schadensersatzansprüche. Aber so weit will ich gar nicht gehen. Ich bin noch besorgter darüber, wie die Gesundheitsentwicklung weltweit ist. Und ich habe eben auch aus Japan von einem deutschen Korrespondenten einer großen Zeitung mitgeteilt bekommen, dass die Spiele, die Olympischen wie auch die Paralympischen Spiele, in der öffentlichen Wahrnehmung mittlerweile völlig an den Rand gerückt sind. In Japan ist das Hauptproblem, wie kriegen wir die Pandemie im Griff und praktisch auf gleicher Ebene die Sorgen um den Einbruch in der dortigen Wirtschaft.
Wenn Sie von der Gesundheit reden, ein japanischer Arzt hatte auch sich geäußert und geschrieben in einem Artikel in der Zeitung, dass Parathleten möglicherweise in der Pandemie auch anfälliger seien und dass man deswegen vielleicht auch darüber nachdenken sollte, die Paralympics gar nicht erst auszutragen.
Es ist richtig, dass einzelne Behinderungen bei paralympischen Athleten sie anfälliger machen und sie damit eine größere Risikogruppe darstellen. Aber das erfordert keinen Ausschluss. Das erfordert dann eben verstärkte Sicherheitsmaßnahmen.
Niemand weiß, wie die Pandemie weiter verläuft. Gehen Sie davon aus, dass die Spiele, Paralympics wie Olympische Spiele, überhaupt stattfinden können?
Diese Entscheidung kann nicht heute fallen. Das ist reine Spekulation. Diese Entscheidung wird spätestens im März 2021 fallen. Das hängt natürlich davon ab, gibt es weltweit einen Impfstoff, gibt es weltweit einen Rückgang oder befinden wir uns im Juli 2021 noch auf dem Stand von heute. Wenn wir auf dem Stand von heute sind, gibt es gar keine Diskussion, dann ist eine Verschiebung und ein Ausfall genauso alternativlos, wie es jetzt im März war, als die Entscheidung gefallen ist. Aber das wissen wir heute noch nicht. Wir planen, als ob sie stattfinden. Unsere Athleten beginnen wieder mit dem Training. Sie haben einzelne kleine Wettkämpfe, wie auch die olympischen Athleten. Und das heißt bei uns volle Kraft voraus, in der Hoffnung, dass im März 2021 die Entscheidung fallen kann. Es gibt olympische und paralympische Spiele im Juli und August in Tokio.
Was geht in Ihnen denn vor, wenn Sie jetzt in dieser Woche hören von IOC-Vizepräsident Coates oder auch von Japans Olympiaministerium, die Spiele werden um jeden Preis stattfinden?
Um jeden Preis, dazu habe ich kein Verständnis. Wenn die Gesundheitssituation sich nicht verbessert, wenn die Pandemie nicht zum Erliegen gekommen ist, wenn eine gesundheitliche Gefährdung stattfindet, dann dürfen keine Spiele stattfinden.
Am Ende, Herr Beucher, muss ich Sie noch auf ein aktuelles Thema ansprechen, weil es gerade gestern durch die Medien gegangen ist, die Hinrichtung des iranischen Ringers Afkari. Glauben Sie, der internationale Sport muss da jetzt Konsequenzen gegen den Iran verhängen?
Völlig alternativlos, das nicht zu tun. Wenn wir sowas weiter tolerieren, wenn wir weiterhin Schurkenstaaten ermöglichen, so zu tun, als ob nichts wäre, dann hat die Wertegemeinschaft des internationalen Sports versagt. Das kann und darf nicht sein und das muss auch sportpolitische Konsequenzen haben.
Die könnten wie aussehen, der Iran nicht dabei bei Olympia und den Paralympics?
Das ist selbstverständlich immer die Höchstform einer Strafe, aber da darf man nicht mit drohen. Wenn man das entscheidet, muss man das auch umsetzen. Man muss Exempel statuieren. Wir können nicht den Frieden und die Sportbegegnung der Jugend der Welt vorgaukeln, sei es bei Olympischen oder Paralympischen Spielen. Und wir haben dann Vertreter von Staaten dabei, wo eben diese Werte des friedlichen Treffens mit Füßen getreten werden, wo Mord und Totschlag und Hinrichtungen an der Tagesordnung sind. Da muss der Sport laut seine Stimme erhoben, wie das jetzt bei Black Lives Matter ja in vielen solidarischen und beispielhaften Fällen geschehen ist.
Sagt Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands. Wir kommen zurück zum Sport von heute, das internationale Stadionfest in Berlin. Das ISTAF hat auch unter besonderen Bedingungen wie alles stattgefunden. 3.500 Zuschauer im weiten Rund des Olympiastadions. Jens-Jörg Rieck.
Johannes Vetter, der deutsche Rekordhalter im Speerwurf, war auch im Olympiastadion nicht zu schlagen. Der Offenburger bleibt im Jahr 2020 weiter unbesiegt und sorgte für den einzigen deutschen Tageserfolg. Im Dreisprung der Herren hatte der Chemnitzer Max Hess mit 17,17 Meter die zweitgrößte Weite seiner Karriere im Freien vorgelegt. Doch der US-amerikanische Doppel-Olympiasieger Christian Taylor konnte im letzten Versuch noch einmal kontern, sprang Weltjahresbestleistung und holte sich den Sieg. Weitere zweite Plätze gab es für die Weitspringerin Malaika Mihambo und den Wolfsburger 100-Meter-Sprinter Dennis Almers.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 machte die Rennserie heute Station auf der hauseigenen Ferrari-Strecke in Mugello. Das änderte aber nichts daran, dass Mercedes weiter unschlagbar scheint. Jens Wolters.
Formel-1-Weltmeister Hamilton kam sich am Ende benebelt vor. Nachvollziehbar passierte doch auch jede Menge beim Rennen in Mugello. Zweimal die rote Flagge, also zwei Rennunterbrechungen und nur 12 der insgesamt 20 Autos kamen nach Unfallserien ins Ziel. Aber vorne blieb fast alles gleich. Das interne Mercedes-Duell gewann Hamilton vor Bottas, neu auf dem Podium auf Position 3 Red Bull-Mann Albon. Und feierte rund um das Rennen Ferrari den 1000. Grand Prix des Rennstalls. Sportlich gab es erneut nichts zu bejubeln. Der junge Monegasse Leclerc wurde Achter, Teamkollege Vettel fuhr nur auf Platz 10. Das Gerücht eines Verkaufs des Mercedes-Teams an einen Sponsor dementierte Motorsportchef Wolf am Rande des Rennens.
Am Ende, wie versprochen, nochmal zurück zum Tennis. In 2 Stunden beginnt das Männer-Einzelfinale der US Open. Die deutsche Nummer 1 Alexander Zverev gegen seinen Freund aus Österreich, Dominic Thiem. Tim Brockmeier blickt voraus.
Im Match um den Titel bei den US Open 2020 treffen mit Dominic Thiem und Alexander Zverev nicht einfach nur zwei Tennisspieler aufeinander. Es treffen zwei dicke, dicke Freunde aufeinander, die sich abseits des Platzes richtig gut verstehen und gern und oft bei einer Partie Stadt-Land-Fluss erbittert duellieren. In den letzten Tagen in New York gingen aber beide immer mehr auf Distanz zueinander, quasi die mentale Vorbereitung darauf, dass im Kampf um den Premieren-Grand-Slam-Titel für beide der gute Kumpel zum ärgsten Kontrahenten wird.
Am Ende des Tages ist es ein Finale und ob du befreundet bist oder nicht, spielt da nicht mehr so eine Riesenrolle. Man möchte das Match gewinnen, man möchte Grand-Slam-Champion werden.
Sagt Alexander Zverev, der als Außenseiter in die Partie geht, angesichts der Tatsache, dass Thiem in New York bisher in herausragender Form spielt und der Deutsche es trotz Finaleinzugs bisher nicht schafft, sein allerbestes Tennis auszupacken. Dazu kommt eine fast furchterregende 7:2-Bilanz von Thiem gegen Zverev, die der Österreicher aber nicht überbewerten will, erst recht nicht, wo es für beide um den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere geht.
Wir werden beide einen großen Druck verspüren, denke ich. Es ist für uns beide eine Riesenchance. Eben, wir beide haben eigentlich alles dafür gemacht, dass wir in der Situation sind, dass wir den ersten ganz, ganz großen Titel holen.
Und so gibt es für Zverev und Thiem zumindest für die Dauer dieses Finals keine Freunde mehr.
Dominic Thiem, der Favorit, das meint auch Günther Bresnik. Bis vor einem Jahr war er der langjährige Trainer von Thiem, den er heute Abend deutlich vorne sieht, wie er uns hier im Deutschlandfunk gesagt hat.
Für mich ist er Dominic auch derjenige, der über den gesamten Turnierverlauf, vielleicht mit Ausnahme der ersten beiden Runden, sein Top-Niveau erreicht hat, was kein einziger Spieler dort gemacht hat, außer ihm. Und ich muss sagen, also da wird der Zverev extrem gut servieren müssen, wenn er den Funk eine Chance haben möchte. Ich gehe wirklich davon aus, dass das wahrscheinlich sogar in 3 Sätzen durchgehen wird.
Um 22 Uhr beginnt das Endspiel zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem. Mehr dazu dann heute Abend in unserem Sportgespräch. Um 23.30 Uhr sprechen wir live über das US Open Finale mit mehreren Experten. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten. Mein Name ist Matthias Friebe. Danke Ihnen jetzt fürs Zuhören und an dieser Stelle erst einmal einen schönen Abend.